Wegweiser, der Podcast für moderne Spiritualität. Von Alexander Palke und Manuel Möbius.
Und damit einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen und gute Nacht. Nein, jetzt habe ich es komplett verkehrt herum gemacht, aber das ist ja auch schon so eine Art Mythologie, dass wir immer diese lustige Begrüßung am Anfang dieses Podcasts haben. Ja, das ist das Thema heute. Das Thema, wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Mythologie. Und vor allen Dingen, was Mythen sind, welche Mythen es gibt, warum Mythen auch noch wichtig sind in der heutigen Zeit und ja, was das Ganze auch mit gewissen Moralvorstellungen hat, zu tun hat. Das werden wir uns heute anschauen in dieser wunderbaren Folge und ja, die Folge hatten wir tatsächlich noch nicht gehabt. Also wir sehen auch, in der Spiritualität gibt es immer noch Überraschungen, Themen, die es so noch nicht gab. Wen es aber schon seit immer gibt, das nicht nur mythologisch, sondern echt im wahren Leben, das ist mein lieber Kollege Alexander Palke in Stuttgart. Ich begrüße dich, mein Lieber.
Ja, ich begrüße dich und ich begrüße euch alle zusammen und ich freue mich, dass wir heute hier über Mythologie sprechen und wir versuchen euch das so, ja, so sehr so gut wie möglich auf die moderne Spiritualität, also auf eure alltägliche Anwendung der Spiritualität natürlich passend zu machen. Und jeder hat schon gehört von Astrologie. Und da zum Beispiel ist die Mythologie tief drin verankert. Man sagt auch, die Seele der Astrologie ist die Mythologie. Aber natürlich auch in den Tarotkarten oder in verschiedensten Wahrsagekarten ist die Mythologie mit enthalten. Das heißt, auch da ist es immer gut, sich schon mal damit beschäftigt zu haben oder da ein gewisses Hintergrundwissen zu haben. Die Mythologie ist die Gesamtheit aller Mythen eines Volkes. Also man merkt schon, jedes Volk hat so seine eigene Mythologie beziehungsweise auch jede Kultur oder auch Religion. Es sind Erzählungen. Grundlegende Fragen des Lebens sind darin tatsächlich beantwortet und sie erklären vor allem ganz, ganz grundlegende Fragen, die wir Menschen uns stellen. Zum Beispiel, woher kommen wir? Was ist der Sinn des Lebens? Was passiert nach dem Tod? Und warum gibt es Naturereignisse wie Blitz, Donner oder eben auch die Jahreszeiten? Und das haben sich die Menschen schon immer gefragt, auch schon bevor es die Naturwissenschaft in unserer heutigen Form gab. Und man fand darin Antworten, Erklärungen. Und es ist erstaunlich, wie tief diese Mythen eben tatsächlich gegangen sind. Es sind symbolische, aber eben auch übernatürliche Geschichten, weswegen sie natürlich voll in die Spiritualität hineingehören. Geschichten mit Göttern, Helden, Geistern oder magischen Wesen. Und die wurden ursprünglich natürlich mündlich überliefert. Man hat das also erstmal gar nicht aufgeschrieben. Es wurde einfach immer nur weitergegeben. Und ja, es gab Erklärungen, wie die Welt entstanden ist. Zum Beispiel die Schöpfungsmythen gehören dazu. Es war aber auch für das soziale Leben einfach einordnend. Also warum gelten bestimmte Regeln oder Rituale? Ja, das hat man einfach über Mythologie erklärt. Aber auch psychologisch, die inneren Konflikte, die Ängste oder auch die Wünsche der Menschen wurden hier wieder gespiegelt und spirituelle Werte mit Sinn und Orientierung vermittelt. Die bekanntesten Mythologien sind zum einen die griechische Mythologie. Viele von euch haben bestimmt schon mal gehört von Zeus, von Hera, von Prometheus oder Persephone. Aber auch die nordische Mythologie mit Odin, Thor oder Ragnarök. Die ägyptische mit Isis, Osiris und Anubis. Die hinduistische Mythologie mit Vishnu, Shiva oder Kali. Aber auch indigene Mythologien von den Aborigines, den Navajo oder auch in der afrikanischen Yoruba-Kultur. Und warum ist das heute noch wichtig? Viele sagen ja immer, ja, das ist doch irgendwie vielleicht so altes Zeug und so haben die Leute früher sich das erklärt. Aber was hat denn das mit dem heutigen Leben zu tun? Ja, da sollte man sich natürlich nicht täuschen lassen, denn Mythologie beeinflusst bis heute Literatur, Kunst, Religion, aber vor allem eben auch die Psychologie, die ja immer noch durchdrungen ist von den Erkenntnissen Carl Gustav Jungs, dem Schweizer Psychoanalytiker, der auch in unserer Podcast-Reihe Wegweiser schon sehr, sehr oft erwähnt wurde. Aber auch die Popkultur, ja, ist immer wieder von Mythologie durchdrungen. Die Mythologie zeigt einfach, wie Menschen über Jahrtausende hinweg versucht haben, sich selbst und die Welt zu verstehen und das auch heute noch damit tun, gerade wenn sie einen tieferen Sinn suchen und nicht eben nur funktionale Erklärungen, also zum Beispiel wissenschaftlicher Natur, eben wollen, sondern eben auch einen Sinn. Sie wollen berührt werden, die Menschen, und nicht nur alles zerlegen in tausend Teile und bis ins Mikrobiom, sondern eben tatsächlich den Gesamtzusammenhang verstehen. Und deswegen spielt die Mythologie auch im heutigen spirituellen Kontext eine große Rolle. Sie wird also nicht nur als eine alte Geschichte betrachtet, sondern sie ist ein lebendiger Werkzeugkasten für Selbsterkenntnis, Transformation und Sinnfindung, wie wir heute hier in dieser Folge sehen werden. Ja, wie hat jetzt C.G. Jung die Archetypenarbeit mit der Mythologie verbunden? Carl Gustav Jung sah Mythen als Ausdruck universeller Archetypen. Also das sind psychische Urbilder. Ne? Also zum Beispiel der Held, ja, ein psychisches Urbild, ist auch repräsentativ. Die Mutter, der Weise, der Trickster und der Schatten. Das sind alles Archetypen, die in Träumen, Geschichten, aber auch Persönlichkeitsanteilen auftauchen. Und wenn man sich mit denen jetzt beschäftigt, kann man erkennen, welche Rolle spiele ich in meinem Leben gerade? Und da ist der Bezug zur Gegenwart sofort da. Weil diese Archetypen sind zeitlos, wenn man so will. Ja, die sind also nicht an Raum und Zeit gebunden. Die sind zeitlos, die sind ewig wirkend. Das sind Seelenanteile in uns selber. Wir selber spielen auch Rollen im Leben, die auf diese Archetypen, also diese mythologischen Urbilder, zurückzuführen sind. Und da kann man sich dann eben mit sich selber auseinandersetzen und das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte. Denn diese mythologischen Figuren werden somit zu inneren Kräften, die man ganz bewusst erforschen und auch integrieren kann und somit ein bewussteres und sinnerfüllteres Leben führen kann. Und wie geht das Ganze? Also die meisten Menschen von uns leben unbewusst nach einem inneren Mythos. Ja, das ist wirklich ganz spannend. Zum Beispiel, ein Mythos wäre auch zu sagen, ich bin der ewige Außenseiter. Ja, oder ich muss stark sein, sonst werde ich nicht geliebt. Oder ich bin hier, um andere zu retten. Unbewusst haben wir also irgendwie so einen Mythos in uns, der immer im Hintergrund läuft, wie so eine Hintergrundmelodie, uns aber oft gar nicht bewusst ist. Und da kann man sich auch mal versuchen, selber einzuordnen, gibt es denn irgend so einen inneren Mythos, einen ganz persönlichen, nach dem mein Leben abläuft? Und spirituelle Arbeit mit Mythologie hilft jetzt, diese alten Geschichten zu enttarnen und bewusst neue, heilsame Lebensnarrative zu entwickeln. Also, wenn es zum Beispiel ein Mythos in dir lebt, der dich unglücklich macht, wäre es zum Beispiel spannend, den aufzudecken. Und dann kann man den nämlich verändern. Es ist so eine ganz tiefe Geschichte, ja, die so in einem drin ist. Wie gesagt, unbewusst, man kann es aufspüren. Aber vielleicht mal irgendwie gucken, gibt es da irgendwie so einen Satz oder gibt es da so eine Rolle, einen Mythos, der in mir lebt und der mir vielleicht gar nicht mehr dient oder auch anderen gar nicht mehr dient. Und ich könnte sozusagen diesen Mythos austauschen und verändern und schon wäre ich ein glücklicherer und erfüllterer Mensch. In der modernen Spiritualität werden mythologische Gottheiten oft als Energiequalitäten interpretiert. Also zum Beispiel Athene, griechisch, wäre die Strategie oder die Weisheit. Dann gibt es im hinduistischen Kali, steht für Zerstörung von Illusionen und für Transformation. Also das sind auch Energiequalitäten eben, ja, ganz klar. Oder Freya, nordisch, steht für Sinnlichkeit und Selbstermächtigung. Und statt jetzt sozusagen diese Götter oder diese Göttinnen anzubeten, arbeiten Menschen heutzutage eher mit Symbolen und Eigenschaften, zum Beispiel in Meditationen, Ritualen oder Coachings. Also zum Beispiel könnte eine Frau sagen, ich verbinde mich jetzt mit der Energiequalität von Freya, ja, von der nordischen Göttin aus der nordischen Mythologie und verbinde mich mit Sinnlichkeit und Selbstermächtigung und somit mit dieser Energiequalität oder eben auch, ne, könnte auch sagen, auch mit Kali sich zu verbinden. Das würde bedeuten, ich zerstöre jetzt Illusionen in mir selber, ja, die mir nicht mehr gut tun und gehe in eine Transformation. Was könnte zum Beispiel eine solche Illusion sein? Naja, eine solche Illusion könnte zum Beispiel sein, ein Satz, der in dir lebt, der da heißt, ich bin hier, um andere zu retten. Wenn dir das nicht mehr gut tut, weil es ist immer eine Herausforderung, es kann auch eine negative Energie sein, zu sagen, ich bin nicht das Programm, aber ich muss andere retten. Ja, was vielleicht vordergründig als positiv gesehen wird, so nach dem Motto, ah, derjenige hilft ja anderen, aber wir können es nicht schaffen. Es ist eine Überforderung, andere zu retten. Können uns in erster Linie nur selber retten und anderen natürlich dann noch helfen, ein Stück auf ihrem Weg, aber wir können sie nicht retten. Andere zu retten ist zum Beispiel eine Überforderung. Ja, wenn ein Mensch würde hier mit diesem tief verankerten Mythos in sich nicht glücklich. Und auch ein Satz wie, ich muss stark sein, sonst werde ich nicht geliebt. Man ist nie immer nur stark und Liebe sollte bedingungslos sein. Das sind so Dinge, die kann man dann einfach hinterfragen. Und einen Satz wie, ich bin der ewige Außenseiter, zum Beispiel in etwas Positives verwandeln, ich bin einzigartig. Ja? Weil Außenseiter ist immer so ein bisschen negativ angehaucht. So, aber wir schauen, was gibt es denn da für Rituale und moderne Zeremonien? Ja, tja, die Mythen, die liefern eben die Struktur. Und zwar auch für Übergangsrituale. Was sind Übergangsrituale? Naja, zum Beispiel die Geburt. Ja? Wenn ich aus dem Mutterleib rauskomme, dann ist das ein Übergangsritus vom Mutterleib ins Leben daraus, die Geburt. Aber auch Trennungen sind tatsächlich Übergangsrituale. Und auch sie sind natürlich und gehören zum Leben. Wir müssen uns immer wieder von Dingen trennen. Das ist so. Aber auch die Berufung zu finden, aber letzten Endes eben auch den Tod. Auch der Tod ist ein Übergangsritus, ja, denn es beschreibt den Zustand, von einem Leben ins andere überzugehen. Bei der Geburt ist es ganz ähnlich, auch das ist der Übergang von einem ins andere Leben, nämlich von dem im Mutterleib zum Leben außerhalb des Mutterleibs und beim Tod aus dem physischen Körper hinein in den rein geistigen. Ja, und viele Menschen gestalten heute bewusst die Rite of Passage oder Rite de Passage, wie es die Franzosen sagen, mit symbolischen Elementen aus alten Mythen, um ihr Leben eben zu würdigen und auch Veränderungen zu feiern. So wird Storytelling ein spirituelles Werkzeug. Im Coaching, in der Therapie oder auch in Podcasts wie in unserem hier, werden mythologische Erzählungen gerne genutzt, um eben auch Sinn zu stiften. Geschichten und Bilder wirken oft stärker als Ratschläge, weil sie nicht belehren, sondern berühren, in der Seele berühren. Und deswegen sind Mythen nicht veraltet, nein, sie sind Landkarten der Seele. Wer sie versteht, kann innere Muster erkennen, Krisen deuten und sich selbst als Held in der eigenen Reise erleben. Und jetzt kommt eine ganz wichtige Frage, mein lieber Manuel. Es sind ganz bekannte Mythologien, das sind die griechische und die ägyptische, die haben auch beide Einzug in Tarot zum Beispiel und viele andere spirituelle Systeme. Und da frage ich dich, was ist der Unterschied zwischen der ägyptischen und der griechischen Mythologie?
Das kann ja jeder mal für sich selbst gerade jetzt mal kontrollieren, wie das Wissen ist, was diese beiden Mythologien betrifft. Man kann ja mal gerne den Podcast an dieser Stelle anhalten, weil wir wissen alle, wir kennen beide diese wirklich gewichtigen Mythologien, die ägyptische und die griechische Mythologie. Und tja, da ist die Frage, wo sind da die Unterschiede? Denn die gibt es nicht nur in den Götternamen oder in den Geschichten, sondern auch im Weltbild der Symbolik und dem Verhältnis zwischen Göttern und Menschen. So, und wir schauen uns das jetzt mal an. Vielleicht hast du für dich ja schon jetzt ein Ergebnis gefunden. Also lösen wir das Ganze mal auf. Also, wir schauen mal den Ursprung und das Ziel der Mythologien an. Wir schauen mal auf das Ziel in der ägyptischen Mythologie ist es die kosmische Ordnung, das Maat, dass man diese erhält. Und in der griechischen Mythologie ist es die menschliche Natur und das Schicksal erklären. Der Fokus liegt in der ägyptischen Mythologie auf das Jenseits, die Wiedergeburt und die göttliche Ordnung. Und in der griechischen Mythologie, ja tatsächlich ganz umgekehrt, wird es auf das Diesseits gelegt, auf das Heldentum und auch die Schicksalsfragen. Wenn wir uns jetzt die Beziehung zwischen Mensch und Gott ansehen, dann gibt es da natürlich auch deutliche Unterschiede. In der ägyptischen Mythologie, da ist der Mensch der Diener der Götter, aber Teil der göttlichen Ordnung. In der griechischen ist es das eigenständige Wesen mit freiem Willen, der Mensch. Das Götterbild im Ägyptischen ist majestätisch, fern und symbolisch. In der griechischen auch wieder ein kompletter Kontrast dazu, menschlich, emotional und auch fehlerhaft. Wenn es um den Göttercharakter und das Pantheon geht, in der Götterstruktur im Ägyptischen, da ist sie statisch und stark ritualisiert. Im Griechischen, wer hätte es anders gedacht, dynamisch mit wechselnden Allianzen. Also ein Beispiel können wir jetzt uns auch mal anschauen, zum Beispiel jetzt in der ägyptischen Mythologie Osiris, das ist der Gott des Jenseits, der ist ruhig und ernst. In der griechischen Mythologie nehmen wir natürlich Zeus, er ist der Göttervater, er ist mächtig, aber auch impulsiv. Und wenn es um zentrale Themen geht, dann können diese beiden Mythologien unterschiedlicher auch nicht sein. Denn wenn es um Tod und Wiedergeburt geht, da haben wir in der ägyptischen Mythologie ganz klar die zentrale Frage dessen. Das heißt also, da geht es wirklich im Zentrum um das Thema Totengericht durch Anubis. In der griechischen Mythologie ist es aber nur ein Nebenthema. Da liegt der Fokus ganz klar auf dem Lebensweg. Geht es um das Schicksal? Da sind wir in der ägyptischen Mythologie wieder bei der Ordnung, bei dem Maat, also bei dem individuellen Schicksal. Und in der griechischen Mythologie, da ist das Schicksal, das Meuren, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, also praktisch der Wille der Götter. Also hier sieht man, es ist ganz interessant, in der ägyptischen Mythologie gibt es einige Dinge, die sehr starr sind und in der griechischen dann genauso locker, aber umgekehrt, jetzt zum Beispiel beim Schicksal, da sehen wir, dass jeder selbst für sein Schicksal verantwortlich ist in der ägyptischen Mythologie. In der griechischen ist es ganz klar der Wille der Götter. Gehen wir auf die Symbolik, also wie bestimmte Dinge dargestellt werden, so werden in der ägyptischen Mythologie die Götter mit Tierköpfen dargestellt. Also es gibt eine klare Ordnung. In der griechischen sind die Götter menschenähnlich und auch oft idealisiert. Bei der Mythenerzählung, da ist es in der ägyptischen Mythologie weniger psychologisch, mehr symbolisch, und in der griechischen ist es stark dramatisiert, moralisch ambivalent. Also wenn man das jetzt in einem Satz zusammenfassen möchte, dann kann man sagen, die ägyptische Mythologie dient der Einhaltung göttlicher Ordnung und beschäftigt sich stark mit dem Leben nach dem Tod, während die griechische Mythologie menschliche Schwächen, Heldengeschichten und das Spiel zwischen Freiheit und Schicksal beleuchtet. Aber welche Rolle spielt denn die Mythologie in den verschiedenen Tarotkarten? Das ist eine sehr spannende Frage und das schauen wir uns mal an, denn die Mythologie spielt im Tarot selbstverständlich eine zentrale, aber auch oft unterschätzte Rolle, denn sie verleiht den Karten Tiefe, Symbolkraft und auch spirituelle Archetypen, die wir intuitiv verstehen, selbst wenn wir ihre Herkunft nicht kennen. Und wir schauen uns da mal eine strukturierte Übersicht an, denn wir werfen jetzt mal einen Blick auf die Rider-Waite-Karten, auf das Rider-Waite-Tarot, das ist ja sehr bekannt. Aber wir gucken uns auch mal so ein mythenbasiertes Deck an, wie zum Beispiel das Mythic-Tarot. Gucken wir uns jetzt beide mal an. Also, das Tarot ist ja kein geschlossener Mythos, sondern ist ein symbolischer Spiegel vieler Mythen, vor allem aus der griechischen Mythologie, da geht es ja um die Heldenreise, das Schicksal und die Göttinnen, aus der ägyptischen, da geht es um Magie, Tod und Wiedergeburt, aber auch aus der jüdischen Kabbala und der christlichen Mystik, besonders im Rider-Waite, und aus der alchemistischen und hermetischen Mythologie haben wir natürlich auch Informationen im Tarot. Und wenn wir uns jetzt das große Arcana anschauen, also die Helden- oder Heldinnenreise, da haben wir ja 22 Karten des großen Arcana, die eine klassische mythologische Reise des Bewusstseins beleuchtet. Und gucken uns mal ein paar Karten stellvertretend dafür an. Nehmen wir mal den Narr. Das ist ja der spirituelle Sucher, ähnlich wie Parsifal oder Dionysos. Dann haben wir den Magier. Da können wir Hermes und Merkur nehmen, Bote zwischen Welten und auch der bewusste Schöpfer. Die Hohepriesterin, da nehmen wir Isis oder Persephone, die Hüterin des verborgenen Wissens. Dann die Karte, die Herrscherin, da nehmen wir Demeter oder Gaia, das ist Mutter Natur, Fülle und Weiblichkeit. Der Herrscher, da ist ganz klar, dass das zu vergleichen ist mit Zeus. Oder Osiris, die Ordnung, Struktur und das Vaterprinzip verheißen. Der Tod, da haben wir wieder Osiris, aber auch Hades, die Transformation und nicht die Vernichtung. Der Teufel, da haben wir Pan und Loki, das sind die Schattenkräfte, die Versuchung, Illusion. Das Gericht. Da geht es um das jüngste Gericht, aber auch Anubis, und zwar die Seelenwägung. Dann haben wir noch die Karte, die Welt. Und da geht es um die Vollendung, Sophia, kosmisches Bewusstsein. Also die Reise ist mythologisch verwandt mit dem Monomythos, und zwar Hero's Journey, also der Heldenreise nach Joseph Campbell. So, und jetzt gucken wir uns nochmal Karten mit konkreten mythologischen Figuren an, besonders im Mythic Tarot. Das ist übrigens herausgebracht worden von Liz Green und Juliet Sharman Burke. Und er setzt jede Karte direkt mit einer griechischen Gottheit an oder einem Mythos, ja, der da gleichgesetzt ist. Und hier gibt es einige Beispiele. Zum Beispiel jetzt, genau, wir haben die Tarotkarte der Magier. Und hier geht es direkt um die mythologische Figur Hermes. Und was bedeutet das? Hermes, der Götterbote, natürlich Kommunikationskraft, aber auch Übergänge, also Transformationen. Die Tarotkarte, die Liebenden, die haben als mythologische Figuren tatsächlich Paris und Helena. Das ist die Wahl, Versuchung, aber auch die Herzensentscheidung. Dann der Wagen wird gleichgesetzt mit dem Gott Ares, der Willenskraft, Eroberung und auch Kontrolle bedeutet. Der Gehängte wird mit Prometheus gleichgesetzt, das ist Opfer für Erkenntnis. Der Turm wird mit Poseidon gleichgesetzt, das ist die plötzliche Zerstörung durch höhere Kräfte. Und die Karte, die Mäßigkeit, da geht es um Iris, also die Göttin des Regenbogens. Hier geht es um Harmonie, Vermittlung zwischen Gegensätzen. Und wenn man jetzt das Tarot als Archetypenspiegel nach Carl Gustav Jung sieht, dann kann man sagen, Jung sah die Tarotkarten als kollektive Archetypen, also als seelische Urbilder, ähnlich wie in der Mythologie. Und wenn es nach ihm ginge, dann ist die Herrscherin das Mutterarchetyp, der Magier das Schöpferarchetyp und der Tod ist die Wandlung bzw. der Übergang. Ja, und man sieht, also die Tarotkarten haben ja besonders ihre Kraft darin, also dass man sie nicht nur zum Zukunftsdeuten benutzt, sondern auch die inneren mythologischen Rollen sich anschaut, die wir im spirituellen Kontext ganz klar haben. Also ist Tarot gelebte Mythologie? Klares Ja, denn jede Karte ist ein Symbol für eine uralte Erzählung, die wir innerlich schon kennen, weil sie tief in der kollektiven Seele verankert ist. Aber was ist denn jetzt zum Beispiel der Unterschied zwischen dem Rider-Waite-Tarot und dem Crowley-Tarot aus mythologischer Sicht? Wir kennen ja beide Kartendecks, die aus mythologischer Sicht sicherlich auch Unterschiede in ihrer Tiefe, der Auswahl, der Systematik oder auch der verwendeten mythologischen und esoterischen Elemente ganz klar Unterschiede haben. Und schauen wir uns das mal an. Rider-Waite ist ja als ältere Tarot aus dem Jahr 1909 und das Crowley Trove, so wird es ausgesprochen, kommt ja aus dem Jahr 1944. Ja, die Erfinder beim Rider-Waite sind natürlich Arthur Edward Waite und Pamela Coleman Smith. Beim Crowley sind es Aleister Crowley und Lady Frieda Harris. Das Ziel ist beim Rider-Waite eine christlich-mystische Selbsterkenntnis, also eine klare Symbolik. Und beim Crowley ist es ein okkultes System zur spirituellen Transformation. Die Einflüsse sind im Rider-Waite christlich aus der Mystik und auch aus der Freimaurerei. Beim Crowley ist es ganz interessant, ist es die ägyptische, babylonische, griechische, kabbalistische und telemische Mythologie. Und der Zugang zu diesen Tarots beim Rider-Waite ist intuitiv, psychologisch und erzählerisch. Und beim Crowley ist es intellektuell, tief esoterisch und auch sehr anspruchsvoll. Und die mythologische Einbindung beim Rider-Waite, das haben wir eben ja schon gesehen, da kann man sagen, Mythologie setzt man gleich mit den universellen Archetypen, aber das wird dort eher dezent eingebettet. Die Figuren erinnern an christliche, mittelalterliche und griechische, ja griechisch-römische Vorbilder, aber ohne menschliche Götter oder Helden. Und als Beispiel kann man sagen, die Hohepriesterin ist die ja, Karte für die Anklänge an Iris oder Persephone, der Magier, Hermes, Merkur, und das Gericht ist das christliche jüngste Gericht, aber auch die ägyptische Seelenwägung. Ja, und beim Crowley, da ist die Mythologie ein integraler Bestandteil. Also die Karten sind gesättigt mit mythologischen und magischen Symbolen. Zum Beispiel aus der ägyptischen Religion, da gibt es Nuit, Horus und Set. Aus der griechischen Mythologie Pan und Bacchus. Die babylonische Mythologie Ishtar. Und aus der Kabbala, also und auch aus der Alchemie, aus der Astrologie und aus dem Buch Forf, da geht es um die ägyptisch-hermetische Ursprungslehre. Also da sind zum Beispiel die Liebenden Adam und Eva, Hermes und die Telema-Dualität. Der Eremit ist Kronos, also die Zeit, und auch die orphische Weisheit. Die Karte Lust ist die Kraft, das ist die Göttin Babylon, die sexuelle Magie und auch der Tantrismus. Und Aeon ist nicht das Gericht, sondern die neue Weltordnung unter Horus, also der Mythos vom neuen Zeitalter. Also man sieht Bewusstseinserweiterung durch die Konfrontation mit göttlichen Kräften, Schatten und spiritueller Magie sind hier das Ziel. Und das Archetypenverständnis im Rider-Waite, da sind die Archetypen als Spiegel der Seele zu sehen, verständlich und intuitiv deutbar. Und bei dem Crowley-Fauve, da sind es die Archetypen als Energien in einem komplexen kosmischen System, nicht nur psychologisch, sondern auch metaphysisch. Also das Rider-Waite zeigt dir die Mythologie als inneren Spiegel deiner Reise und das Crowley und das Fauve, die zwingen dich praktisch, Teil des Mythos zu werden und ihn magisch zu erleben. So, sehr, sehr spannend. Aber jetzt wird es natürlich noch spannender, weil unser lieber Alex ist ja gelernter oder studierter Astrologe. Und ich frage dich jetzt mal ganz persönlich, mein Lieber, welche Bedeutung hat denn die Mythologie in der Astrologie?
Ja, eine ganz, ganz große. Das ist eben auch eigentlich jedem zu empfehlen, der überhaupt Astrologie lernen möchte, um einfach mal so ein bisschen dieses Hintergrundwissen auch zu kennen. Zumindest mal ein bisschen was darüber gehört zu haben, glaube ich, kann nicht schaden, weil ich habe es, glaube ich, schon mal angedeutet, es ist ja tatsächlich so, dass die Seele der Astrologie, die Mythologie einfach auch ist. Und natürlich gibt es heute auch die Möglichkeit, ohne ein Mythologiestudium Astrologie zu betreiben, keine Frage. Aber es macht einfach doch einiges ein bisschen verständlicher. Ich muss aber auch dazu sagen, und ich glaube, das kann auch eine Falle sein, dass es jetzt nicht bedeutet, dass Astrologie gleich Mythologie ist. Ich würde eher sagen, es baut natürlich darauf auf. Es ist die Seele der Mythologie irgendwo drin, der Ursprung irgendwo drin. Man sollte das aber nicht in irgendeiner Weise komplett eins zu eins jetzt sagen, oh, ich bin Astrologe, das ist jetzt gelebte Mythologie. Denn da kommt man ganz schnell eben auch vom Weg ab. Aber wie gesagt, wir gehen trotzdem rein in dieses Thema, um da einfach mal zu schauen, wie sind die Zusammenhänge. Denn wenn ihr zum Beispiel die Planeten betrachtet, ja, sowas wie zum Beispiel, ja, der Mars, ja, das ist dann Ares Mars, eine ganz berühmte mythologische Figur zum Beispiel. Und da wissen wir schon, aha, da sind also die Götternamen in den Planeten eingraviert sozusagen. Ja? Also, und da gehen wir jetzt mal die einzelnen durch. Denn sowohl die Planeten, die Tierkreiszeichen, aber auch die astrologischen Aspekte haben eine große Tiefe und seelische Dimension. Zum Beispiel mathematische Diagramme sind auch zu nennen. Wenn wir jetzt zum Beispiel den Planet Sonne anschauen, ja, der steht für Selbst, Vitalität und Lebensziel. Mond steht für Gefühle, Seele und Unbewusstes. Dann der Merkur, der Hermes im Übrigen, für die Kommunikation und das Denken. Aber wir haben natürlich auch Venus, Aphrodite, Liebe, Werte und Schönheit sind damit verbunden. Den Mars, den Ares, den habe ich gerade schon erwähnt, steht für Energie, Kampf und Wille. Und Jupiter, Zeus, für Expansion, Glaube und Weisheit. Ja? Und dann geht es weiter, Saturn, Kronos. Saturn steht für Struktur, Disziplin und Zeit. Und Uranus steht für Rebellion, Innovation, Spiritualität und auch Illusion. Und da muss ich jetzt aber gleich zum Neptun kommen. Der Neptun ist eher bei der Illusion, Spiritualität und Mystik. Neptun ist eben auch der Meeresgott Poseidon. Ja, das sind so, also wenn man das aber mal so gehört hat, ja, aber mal so ein bisschen als Hintergrund, Hermes Merkur, Kommunikation, Aphrodite Venus, Liebe, Werte, Schönheit, das sind so diese Grundkenntnisse und die kommen eben aus der griechischen Mythologie. Zu nennen ist natürlich auch noch Pluto Hades, der für Transformation steht, aber auch den Tod, aber auch die Macht in der Mythologie. Und alle kennen ja das gefürchtete Sternzeichen Skorpion, das ist sozusagen dem Pluto auch zugeordnet, steht für Wandlung, aber auch eben Schatten und Tod, weil Hades, das ist der griechische Gott der Unterwelt, über das Unsichtbare herrscht. So, das ist der Punkt. Tierkreiszeichen und ihre Mythen sind auch noch zu nennen, sind eng mit mythologischen Symbolen verknüpft, oft aus der griechischen Sagenwelt. Da wäre der Widder zum Beispiel, der goldene Widder aus der sogenannten Jason-Sage. Dann Zeus als weißer Stier, der Europa entführt. Dann Zwillinge, Castor und Pollux, das sind unsterbliche Brüder. Dann der Krebs, den Hera gegen Herakles schickt. Löwe, der nemeische Löwe mit der Aufgabe von Herakles. Demeter und Astraea, das ist der Jungfrau zugeordnet, steht für Ernte und Gerechtigkeit. Waage, der Göttin Themis, das ist die göttliche Ordnung, und Skorpion, der Orion tötet, Tod und Wandlung, habe ich schon gesagt, mit dem Pluto in Verbindung stehend. Kentau Chiron, er ist der Heiler und Lehrer. Pan als Ziegengott, Natur und Angst, Wassermann, Wasserträger des Zeus, aber auch Fische, Aphrodite und Eros fliehen als Fische vor Typhon. Diese Geschichten erklären nicht nur die Zeichen, sondern auch ihre psychologischen und spirituellen Qualitäten. Ja, also da merkt man schon, da steckt viel mythologische Seele drin im Hintergrund. Und C.G. Jung hat es mal sehr schön formuliert, er hat es zusammengefasst, indem er sagte, Astrologie ist die summierte Psychologie der Antike. Denn die Astrologie arbeitet mit Archetypen, genau wie Mythen. Beides beschreibt Kräfte, die in und um uns wirken. Zum Beispiel Mars, der Kriegerarchetyp, nicht der Kriecher. Dann Venus, der Liebesarchetyp. Saturn, der Hüter der Schwelle. Aber auch Pluto, der Schatten- und Todesarchetyp. Und diese Archetypen leben in Mythen und astrologisch auch in deinem Horoskop. Die Mythologie verleiht der Astrologie eben eine Seele und ohne sie wären Sternzeichen nur Eigenschaften. Mit ihr werden sie zu uralten Geschichten, die uns helfen, unser Schicksal zu verstehen und bewusst zu gestalten. Und das ist eben auch wichtig für alle, die glauben. Und ich weiß, dass ihr als Hörer dieses Podcasts nicht dazu gehört, aber für alle, die glauben, Sternzeichen, das sei nur irgendwie eine Erfindung, wo man irgendwelche Eigenschaften willkürlich irgendjemandem zuordnet, dem sei gesagt, dass hier ein tiefes mythologisches Wissen und eine tiefe mythologische Seele in diesen Sternzeichen steckt. Und da kommen wir zu einem der wichtigsten Themen, die auch in der Spiritualität natürlich immer groß geschrieben werden. Wie wird das Thema Liebe und Partnerschaft in der griechischen Mythologie dargestellt? Und das ist ein zentrales, aber hochkomplexes Feld, denn geprägt von Leidenschaft, Eifersucht, göttlicher Willkür, Treue, Verrat, Idealismus und Tragik. Anders als romantische Liebesgeschichten, die oft ein Happy End anstreben, zeigen die griechischen Mythen Liebe als machtvolles, oft zerstörerisches Schicksal, das Götter und Menschen gleichermaßen überwältigt. Hier sind die wichtigsten Aspekte im Überblick. Also, ursprünglich kann kein kleiner, ist Eros, ursprünglich ist er kein kleiner Liebesgott mit Pfeil und Bogen, sondern eben eine kosmische Urkraft, der Impuls, der Chaos ordnet und Dinge zusammenführt. In späteren Mythen wird Eros zum Sohn von Aphrodite zuständig für Verliebtheit, Begehren und Anziehung, oft auch mit fatalen Folgen. Also, Fazit: Liebe ist keine sanfte Emotion. Sie ist eine triebhafte und unkontrollierbare Macht. Diesen Mythos hat sozusagen auch die Liebe. Und es ist nicht in irgendeiner Weise steuerbar. Aphrodite, sie ist die Göttin der Liebe, steht für körperliche Schönheit, aber auch für Verlangen, Sinnlichkeit, aber auch für die Verführung, aber letztlich sogar für Untreue und Manipulation. Ihre Affären, zum Beispiel mit Ares, ja, Ares Mars, ihr erinnert euch, ihre Affären mit Ares, während sie zum Beispiel mit Hephaistos verheiratet ist, zeigen, in der Mythologie ist Liebe selten gleichbedeutend mit Treue. Also die Mythologie hat die Moral nicht erfunden. Sie zeigt oder bildet vielmehr eine Wirklichkeit ab, die eine Naturgewalt ist, nämlich dass die Liebe einfach anderen Gesetzmäßigkeiten folgt als die Moral. Wenn man zum Beispiel im Kopf hat, naja, Treue, das ist schon wichtig, das ist schon eine gute Eigenschaft, das ist eine schöne Tugend, aber es kommt dann eben doch, und es zeigt ja auch die Wirklichkeit, wenn man sich mal in der Menschheitsgeschichte umschaut bis heute, dass es eben dann, wenn Eros zuschlägt, die Pfeile Amors, Liebe, sie ist göttlich, aber eben auch voller Schattenseiten. Sie kann eben auch da zuschlagen, wo die Moral es gerade eben nicht möchte. Und dann haben wir berühmte Paare in der Mythologie. Da gehören zum Beispiel Orpheus und Eurydike mit rein. Orpheus steigt in die Unterwelt, um seine verstorbene Frau zurückzuholen, scheitert aber auch durch Zweifel. Liebe ist stärker als der Tod, aber sie ist nicht stärker als menschliche Fehler. Das ist die Botschaft. Und Paris und Helena gehören auch dazu. Ihre Liebe löst den Trojanischen Krieg aus. Die Interpretation von diesem Mythos ist Liebe als Auslöser von Chaos, Konflikt und Schicksal. Aber nachher ordnen sich die Dinge auch wieder. Ja? Liebe stiftet, und das wissen wir auch bis ins heutige Leben, unter Umständen erst einmal Chaos, auch Konflikte, auch Schicksal. Gerade wenn sie eben zuschlägt in einem Moment oder in einer Lebenssituation, wo es uns vielleicht gerade gar nicht so gut passt. Ja? Und wo man sagt, es geht doch jetzt nicht, weil ja, ich bin doch jetzt eigentlich hier gar nicht dazu bereit. Ja, aber da kommt es dann meistens doch. Psyche darf Eros nicht sehen. Das ist die berühmte Geschichte, der berühmte Mythos von Psyche und Eros. Sie tut es doch, verliert ihn und muss Prüfungen bestehen, um ihn zurückzugewinnen. Die spirituelle Reise der Liebe von Illusion zu Erkenntnis. Ja, von der Illusion zu einer Erkenntnis zu kommen, daran zu wachsen, das ist doch das, worum es wirklich geht. Perseus und Andromeda wären noch zu nennen. Hier rettet der Held die Prinzessin. Es ist eine klassische Heldenliebe, doch diese ist tatsächlich eher selten in der Mythologie. Aber hier ist trotzdem eine wunderbare Deutung herauszulesen, nämlich die Liebe als die Belohnung für Mut. Also die Partnerschaft, das ist ein göttlicher Gleichklang oder auch Ungleichklang. Viele Götterpaare zeigen Machtkämpfe statt Harmonie. Ja, Zeus und Hera zum Beispiel, das ist eine Ehe mit ständiger Untreue, Eifersucht und Machtrivalität. Aphrodite und Hephaistos, Schönheit trifft hier auf Hässlichkeit, es ist keine wahre Verbindung. Hades und Persephone, Entführung und spätere Koexistenz, ein Symbol für Jahreszeiten und Zyklen. Fazit: Göttliche Partnerschaften zeigen, Liebe bedeutet oft Spannung und Entwicklung und Wandel, nicht Ruhe und Sicherheit. So. Menschen sind nach philosophischer Deutung und nach der platonischen Liebe, von der hat man ja sicher auch schon oft gehört, in Platons Symposion ein Mythos, der erzählt, dass Menschen ursprünglich eben als kugelförmige Wesen erschaffen wurden. Der eine oder andere hat vielleicht schon mal was davon gehört. Und dann von den Göttern getrennt. Und da ist auch der Ursprung der Dualseele mit enthalten. Das hat also den Ursprung bei Platon, weil der kugelförmige Mensch getrennt wurde und dann sucht man sozusagen die andere Hälfte. Die Sehnsucht nach Ganzheit wird zur spirituellen Bedeutung der Liebe. Und in der griechischen Mythologie ist Liebe kein Happy End Ziel, müssen wir euch auch sagen, auch wenn es leider etwas unromantisch ist, sondern ein Initiationsweg, ein Weg voller Prüfungen, Leidenschaften und Transformationen. Und sie zeigt uns, dass Liebe mehr ist als Beziehung. Eine spirituelle Kraft, die uns wachsen lässt, oft durch Schmerz, nicht durch Komfort. Und da gehen wir jetzt nochmal richtig ans Eingemachte, mein lieber Manuel. Weil das Thema so wichtig ist, frage ich dich, wie wird denn das Thema Liebe und Partnerschaft in der ägyptischen Mythologie dargestellt?
Das ist sehr spannend, denn das Thema Liebe und Partnerschaft in der ägyptischen Mythologie ist natürlich, ja, wieder mal anders als in der griechischen Mythologie. Wer hätte sich's gedacht? Haha, ja, kleiner Spoiler, aber so ist es tatsächlich. Denn in der ägyptischen Mythologie wird Liebe und Partnerschaft auf eine sehr spirituelle, kosmische, aber auch zugleich kultische Weise dargestellt. Anders ist es in der griechischen Mythologie. Das haben wir ja eben gehört, wo Liebe oft mit Leidenschaft, Eifersucht und Tragik verbunden ist. So steht es in der ägyptischen Mythologie, dass es eine heilige Verbindung ist. Liebe als Schöpfungskraft, göttliches Gleichgewicht und spirituelle Einheit. Aber da gibt es natürlich wie immer ein paar wichtige Aspekte. Und da haben wir einmal die Liebe als das kosmische Prinzip, die göttliche Vereinigung. In Ägypten ist Liebe nicht nur ein Gefühl, sondern sie ist ein heiliges Zusammenspiel von männlicher und weiblicher Energie, das die Welt erschafft und erhält. Und die Welt entsteht durch die Vereinigung göttlicher Paare, zum Beispiel Geb, das ist die Erde, und Nut, der Himmel. Und ihre Trennung bringt den Kosmos hervor. Genauso ist es auch mit Isis und Osiris. Die beiden stehen für Fruchtbarkeit, Wiedergeburt und Treue. Also man kann sagen, Liebe ist Schöpfung, nicht Chaos oder Begehren, wie in der griechischen Sichtweise. Kommen wir nun aber mal zu Isis und Osiris. Das ist ja die bedeutendste Liebesgeschichte in dieser Mythologie. Und zwar, Osiris wird von seinem Bruder Seth ermordet und zerstückelt. Isis, seine Gemahlin und Schwester, sammelt die Teile, belebt ihn wieder durch Magie und Liebe. Und sie empfängt den Sohn Horus, der das Reich wiederherstellt. Als Symbolik kann man dafür sagen, Isis steht für bedingungslose, heilende und schöpferische Liebe und Osiris wird zum Gott der Unterwelt. Durch ihre Verbindung bleibt sie allerdings bestehen über den Tod hinaus. Und diese Partnerschaft ist ewig, spirituell und auch schöpferisch, nicht leidenschaftlich oder konflikthaft. Und die Partnerschaft als Spiegel des Kosmos, da haben wir jetzt einige ägyptische Gottheiten, die als Paare auftreten, die kosmische Prinzipien verkörpern. So, da sehen wir einmal Anun mit Mut, also das ist der göttliche Partner und die Göttin. Und die Symbolik steht hier ganz klar für König und Himmelsgöttin, also eine göttliche Elternschaft. Dann haben wir Ptah und Sachmet. Da geht es um die Schöpferkraft und die Löwengöttin, also Feuer und Heilung. Und dann haben wir noch den Gott Ra mit der Göttin Hathor. Und da geht es um den Sonnengott und die Göttin der Freude, Musik und Liebe. Und diese Paare sind nicht emotional wie im westlichen Liebesideal, sondern sie stehen für Harmonie zwischen Kräften, also etwa Ordnung und Chaos, Leben und Tod und auch männlich und weiblich. Geht es um die Erotik, Fruchtbarkeit und Magie, so kann man sagen, ganz klar, die Liebe in der ägyptischen Mythologie ist nämlich sehr stark damit verbunden, und zwar mit diesen Themen Fruchtbarkeit und Magie. Und Sexualität ist nicht sündig, sondern heilig, ein Akt göttlicher Verbindung. So, und hier draußen gibt es jetzt eine Baustelle, da muss ich mal gerade kurz das Fenster schließen. Sonst haben wir hier lustige Sägegeräusche in diesem Podcast. Das wollen wir ja nicht. Da gibt es natürlich auch beim Thema Erotik, Fruchtbarkeit und Magie Zauberformeln, Amulette und auch Rituale, die verwendet werden, um Liebe zu gewinnen oder auch zu schützen. Und die Liebe ist Teil des spirituellen Lebens und ist nicht davon getrennt. Also die gehört wirklich mit dazu. Und Menschen und göttliche Liebe, ja, auch Sterbliche konnten göttlich lieben, wie zum Beispiel Priester und Priesterinnen von Isis praktizierenden Rituale, die ihre Verbindung zur Göttin als eine Form spiritueller Partnerschaft erlebten. Und Liebe ist ein Pfad zur Göttlichkeit, also so wird es verstanden, also nicht nur als Beziehung, sondern als Vereinigung mit dem Göttlichen in sich selbst. Ja, ziemlich viel Input, was wir jetzt hier hatten, aber man kann ganz klar sagen, in der ägyptischen Mythologie ist Liebe ein kosmisches, heilendes und schöpferisches Band, das weit über die Romantik hinausgeht. Und sie zeigt, dass Liebe den Tod überwindet, wie zum Beispiel jetzt bei Isis und Osiris. Partnerschaft heilig und ausgleichend ist und Erotik magisch und lebensspendend ist. Wir haben also hier wirklich sehr, sehr viele, sehr spannende Unterschiede gehabt zwischen diesen beiden Mythologien, wo man sagen kann, die ja, ägyptische Mythologie ist in vielen Punkten sehr starr, während die griechische ein bisschen flexibler ist, gerade wenn es um Leben und Tod geht, aber wenn es zum Beispiel um das Schicksal geht, ja, da ist dann in der griechischen Mythologie das schon wieder der Wille der Götter und in der ägyptischen Mythologie ist es das individuelle Schicksal. Und wir sehen halt hier auch, dass in der Darstellung der Gottheiten in der griechischen Mythologie sie sehr menschenähnlich sind und in der ägyptischen mit Tierköpfen dargestellt werden, in einer ganz, ganz klaren Ordnung, und dass man auch die Mythologie in die Tarots mit hineinbringen kann, aber auch gleichzeitig in die Astrologie. Also es gibt da wirklich eigene Systeme und da muss man echt sagen, das ist schon fast ein Studium. Wir konnten jetzt hier nur einen kurzen Abriss des Ganzen hier darstellen, aber Mythologien, die leben in der Tat auch heutzutage weiter. Sonnengott Ra, den kennt man immer gerne aus Kreuzworträtseln. Da habe ich schon oft immer, wie wird der Sonnengott bezeichnet? Klar, ist Ra. Und man sieht auch in der heutigen Zeit, wo wir uns sehr mit digitalen Themen beschäftigen, auch mit Technik, dass solche Mythologien auch immer heutzutage noch eine große Rolle spielen. Und man sollte vielleicht sich mehr mit diesen Themen wieder beschäftigen. Jetzt nicht unbedingt moralisch, da hat jeder seine eigenen Entscheidungen, die er trifft, aber vielleicht, um so ein bisschen zurückzuschauen auf die Ursprünge auch der Spiritualität, die wir heutzutage leben, die entstand natürlich auch zu einem großen Teil ganz klar aus dem mythologischen Wissen, was wir aus verschiedenen Kulturen mitnehmen, jetzt nicht nur ägyptisch und griechisch, da geht es natürlich auch um die Kabbala, um die christlichen Mysterien und auch Mythen, und wir haben hier wirklich eine sehr, sehr tiefe Verbindung zu dem, was wir tun. Jetzt frage ich dich einmal, lieber Alex, jetzt haben wir ja uns ja viel mit diesen zwei, sage ich mal, Hauptmythologien beschäftigt. Wo würdest du denn die heutige Gesellschaft, weil es ist eine sehr philosophische Frage, aber wenn du so die Menschen beobachtest, gehen die eher in Richtung ägyptische Mythologie, wo also alles sehr starr und ritualisiert ist? Oder eher in die griechische, wo es sehr dynamisch ist?
Also meine Einschätzung ist, es geht eher in die griechische Richtung. Denn es ist tatsächlich, diese Starrheiten, die werden gerade im Moment auch sehr aufgebrochen. Wir sind ja auch in so einer Zeit, dem Wassermann-Zeitalter, mit dem Uranus-Prinzip, wo sich alles so manchmal rasend schnell verändert und Dinge auch plötzlich wieder ganz anders sind, als sie noch vorher waren. Da haben wir weniger Stabilität, als das vielleicht noch früher der Fall war. So als meine Oma noch Kind war, so in den 30er Jahren, da gab es ja auch noch so eher so starre Regeln. Da war jeder Sonntag gleich und jeder Werktag ganz genau gleich und so, auch mit Uhrzeiten, wann gegessen wurde und so. Und heute, glaube ich, ist doch alles sehr individuell und jeder macht so, was er will im Prinzip. Aber vielleicht siehst du es ja anders, mein lieber Manuel. Wie ist deine Einschätzung?
Ich sehe es eigentlich genauso. Also wenn ich mir die heutige Gesellschaft anschaue, wo es ja sehr um Öffnung geht, um auch Toleranz. Ich glaube, Toleranz, das können wir tatsächlich eher der griechischen Mythologie zuschreiben, dass man sagen kann, zum Beispiel auch Sexualität, können wir ja offen drüber reden, ist ja nach der ägyptischen Mythologie ja auf männlich und weiblich beschränkt. In der griechischen ist es ja nicht, ist es ja natürlich auch klar, es kommt aus einer anderen Zeit, da gibt es ganz andere Herleitungen, aber ich glaube, dass wir insgesamt in unserer Welt sehr flexibel sind mit unseren Weltanschauungen. Aber was mich tatsächlich erfreut, und das sehe ich auch bei der jüngeren Generation, dass die Moralvorstellungen wieder etwas starrer und härter werden. Das ist sehr interessant. Also wir hatten mal so eine Zeit, ich würde sagen 90er, 2000er, wo alles möglich war, wo jeder mit jedem irgendwas gemacht hat. Und heutzutage habe ich so das Gefühl, dass die jüngere Generation jetzt doch langsam wieder in eine Richtung geht, wo man sich doch eine feste Beziehung und eine feste Einbettung seines Lebens wünscht, weil diese Lockerheit vielleicht auch Orientierung verlieren lässt.
Ja, das stimmt natürlich, das stimmt natürlich. Das Bedürfnis ist da, gerade weil alles so unübersichtlich geworden ist. Und wenn man sich alleine schon überlegt, dass man ja früher so diese Lebensarbeitsstelle auch hatte, also nicht nur die Ehe der sichere Hafen war, sondern auch man hat eine Arbeit angefangen, man hat eine Lehre gemacht, hatte dann eine Arbeit und dann war man da ein Leben lang. Und das ist ja heute auch nicht mehr so. Ja, das ist ja heutzutage, wird es schon eher angesehen, wenn man viel gewechselt hat, weil so nach dem Motto, ja, wenn der immer nur bei derselben Stelle war, der ist ja komplett unflexibel. Und auch da ist wieder so das Bedürfnis, ne, nach Stabilität, glaube ich, natürlich auch automatisch da. Also wir sind sehr gespannt, wohin das Ganze geht. Ich bin immer offen.
Ich bin auch sehr gespannt. Also ich bin da sehr, sehr neugierig und ich kann jetzt sagen, also es wird natürlich spannend bleiben. Wir sind ja auch in unserem Podcast manchmal ein Spiegel der Gesellschaft und wir kümmern uns um die Themen und wir gucken mal, was da noch auf uns zukommt. Ja, wir sind wieder am Ende. So schnell ging das, mein Lieber. Aber es hat mich sehr gefreut. Tolles Thema, kann ich sagen.
Und wir freuen uns. Und nächste Woche ein neues Thema. Und ich bin gespannt. Wir verraten noch nichts.
So machen wir das. Also, wir verraten nichts. Dann habt eine schöne Zeit. Grüße aus Berlin. Und?
Grüße aus Stuttgart. Mach's
bis
gut.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Das war Wegweiser. Der Podcast für moderne Spiritualität von Alexander Palke und Manuel Möbius. Freu dich auf eine neue Folge nächsten Mittwoch.